Hallo und grüß Gott, liebe Zuhörer. Willkommen in der Gesundheitssendung bei Radio Horeb. Mein Name ist Sabine Böhler. Leben mit Schmerz, was kann ich tun? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns in der nächsten Stunde. Gast ist Dr. Wolfgang May. Er ist Facharzt für Innere und Facharzt für Physikalische Medizin. Schmerz der Körper, liebe Zuhörer, dann ist die Lebensqualität erstmal enorm eingeschränkt. Mancher hat sogar das Gefühl, nur ein halber Mensch zu sein. So sehr schränken Schmerzen das Leben ein. Etwa 11 Millionen Deutsche leiden unter chronischen Schmerzen. Viele Schmerzpatienten denken, der chronische Schmerz sei keine richtige oder eigenständige Krankheit. Hinzu kommt, chronische Schmerzen sind nicht messbar. Das heißt, der Schmerz ist nicht beweisbar anhand von Laborwerten oder anderen objektiven Untersuchungsbefunden. Schmerzen sind ein wichtiges Warnsignal unseres Körpers, doch wird er chronisch, dann heißt es, nach Wegen der Schmerzlinderung zu suchen. Und da sind auch oftmals die Patienten gefordert. Und darum soll es uns heute gehen, hier in der nächsten Stunde in der Gesundheitssendung bei Radio Horeb. Wir wollen fragen, was sind mögliche Auslöser für Schmerzen und was können neben der medikamentösen, konservativen Behandlung mögliche Wege aus der Alternativmedizin sein, dem Schmerz aktiv zu begegnen. Gast ist Dr. Wolfgang May. Er ist Facharzt für Innere und Physikalische Medizin mit den Schwerpunkten Bewegung, Ernährung, Naturheilverfahren. Seit 20 Jahren ist der Dr. May in eigener Praxis im Allgäu tätig und ist ausgebildeter Kurarzt. Ich begrüße jetzt ganz herzlich Herrn Dr. May. Aus Schwangau sind Sie uns jetzt zugeschaltet. Grüße Gott.
Ja, grüß Gott. Ich bedanke mich für die netten Begrüßungsworte. Ich darf noch sagen, also ich bin in Schwangau mit Blick auf die Königsschlösser. Es ist so, wir haben hier ja einen Kneipp-Kurort und wir haben eben Kurpatienten und da gehören eben auch gerade viele Patienten mit chronischen Schmerzen dazu und orthopädische Reha-Kliniken sind hier zwei, also in nächster Nähe bei mir. Das heißt, wir haben ja wirklich einen Schwerpunkt auch im Bereich dieser Therapie.
Hat der Mensch Schmerzen, ob Kind oder Erwachsen, dann ist das gesamte Wesen anders als sonst. Das werden Sie wissen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie schon betroffen waren. Vor allem, wenn der Schmerz anhält. Lassen Sie uns zuerst mal, Herr Dr. May, über die Warnsignale sprechen. Worauf kommt es dem Mediziner bei der Suche nach dem Auslöser des Schmerzes an?
Also man wird ja natürlich bei Schmerzen, wenn sie akut auftreten, erstmal suchen, ist hier sozusagen ein Gewebe geschädigt? Was ist der Auslöser? Der Schmerz ist ja eigentlich mal ein sinnvolles Warnsignal unseres Körpers, weil er anzeigt, dass hier Gewebe durch innere oder äußere Ereignisse geschädigt wird, entzündet ist, nicht? Und dadurch eben dann die Schmerzen ausgelöst werden. Und damit eben nicht weitere sozusagen Schäden im Körper auftreten, reagieren wir dann oder spüren wir diesen Schmerz. Ich meine, bekannt ist ja zum Beispiel der Abwehrreflex. Wenn ich auf eine heiße Herdplatte fasse, dann verbrenne ich mir die Hand und ziehe die sofort zurück, nicht? Das ist ja dann doch eine sinnvolle Reaktion. Und wenn dieser Schmerzreiz dann auch ins sozusagen bis zum Kopf, ins Gehirn geht, dann bekommt man auch noch Herzklopfen, Schweißausbruch, möglicherweise auch noch andere Beschwerden.
Der Mediziner spricht ja von verschiedenen Grundtypen auch des Schmerzes. Welche sind denn das?
Wir unterscheiden den Schmerz, der also sozusagen örtlich auftritt am Gewebe durch Verletzung oder durch Überanstrengung, von dem sogenannten Nervenschmerz, dem neuropathischen Schmerz, der durch Nervenschädigung direkt auftritt oder eben auch durch Nervendegeneration. Und gerade diese Schmerzen, die durch Nervendegeneration, also durch chronische Nervenschädigung mit Abbau sozusagen der Nervenumhüllung im Wesentlichen, nicht so kann man das also darstellen, auftritt, der ist ja der gefürchtete Schmerz, weil er eben diese chronischen Schmerzen hauptsächlich auch verursacht. Aber auch die sozusagen Schmerzen in Gelenken oder auch im Bewegungsapparat eben können natürlich bei fortgeschrittener Abnutzung und Schädigung eben in diesem Bereich chronisch werden.
Das waren jetzt die Nervenschmerzen. Was gibt es da noch?
Die anderen Schmerzen sind eben die sogenannten Schmerzen durch die schmerzempfindlichen, sensiblen Nerven. Wenn ich sozusagen mir mit dem Nagel auf den Finger haue, mit dem Hammer auf den Finger haue, dann spüre ich Schmerz, weil eben die schmerzempfindlichen Nerven im Finger hier aktiviert worden sind. Wenn diese Nerven dauernd aktiviert werden, dann kommt es auch zu einem sozusagen, lernen sie sozusagen den Schmerz schneller erkennen. Und wenn wir eben dauernd diesen Schmerzimpulsen ausgesetzt sind, dann würde sich eben auf diese Weise auch ein chronischer Schmerz entwickeln. Mhm. Und das ist eigentlich etwas, was wir auch gerade als Ärzte verhindern wollen.
Mhm. Und dann gibt's doch da auch noch den Übertragungsschmerz. Und man spricht doch dann in dem Zusammenhang auch von den sogenannten Hitschen Zonen, die sich auf der Haut auch befinden.
Es ist so, dass natürlich Reflexzonen am Körper sich befinden. Das wird ja auch in der Therapie, zum Beispiel in der Akupunktur oder Fußreflexzonenmassage ausgenutzt, dass man eben über diese Reflexzonen dann auch innere Organe also behandeln kann. Und so kann natürlich auch ein Schmerz eben zum Beispiel aus der Niere dann in den Rücken ausstrahlen oder auch aus der Bauchspeicheldrüse in den Rücken ausstrahlen, aus dem Magen strahlt er dann mehr vorne in den Bauch aus. Nicht, dass wir also diese Ausstrahlungen typischerweise haben. Das wäre dann im Rahmen eben dieser Hitschen Zonen, wo Schmerzen dann also aufgrund von Erkrankungen innerer Organe auf die Körperoberfläche dann sich projizieren und dort Schmerzen verursachen.
Mhm. Kommt der Patient mit Schmerzen in die Praxis, heißt es ja erstmal auf die Suche gehen. Wo kommt der Schmerz her? Natürlich gibt es verschiedenste Methoden dazu, bildgebende Diagnosemethoden, auch andere Methoden. Was sind so die gängigen? Wie fängt man da auch erstmal an?
Ja gut, es gehört natürlich bei jeder medizinischen Behandlung als erstes mal die Vorgeschichte, die Anamnese dazu. Das heißt, wie tritt der Schmerz auf? Wie lang hält er an? Sind es also Schmerzen, die zum Beispiel so wellenförmig kommen oder kolikartig kommen? Oder ist es ein Dauerschmerz? Dann wo ist der Schmerz? Ist er in einem Gelenk? Ist er im Rücken? Ist er im Bauchraum? Also das ist natürlich dann auch wichtig. Ist also der schmerzhafte Körperteil schon bei Berührung empfindlich oder ist es nur, wenn man draufdrückt, oder wird der Schmerz überhaupt nur sozusagen von innen heraus empfunden, und wenn man jetzt das schmerzhafte Körperteil anfasst oder drückt, dann merkt man das gar nicht. Also es gibt hier ganz unterschiedliche Dinge. Das heißt, wir fragen natürlich erstmal, wie tritt der Schmerz auf, wann tritt er auf, wie häufig. Und dann wird natürlich untersucht, das heißt, man schaut an, was ist schmerzhaft, ist es druckempfindlich, ist es entzündet, ist die Bewegung eingeschränkt, nicht? Also, dass wir eben hier auch eine entsprechende Untersuchung durchführen. Und dann kämen natürlich auch technische Untersuchungen zum Tragen, also im Wirbelsäulen- und Gelenkbereich häufig ist ja dann ein Röntgenbild erforderlich. Manche Dinge kann man auch mit dem Ultraschall bereits sehen, gerade im Sehnen- und Bänderbereich. Und jetzt bei inneren Organen, zum Beispiel bei einem Gallen- oder Nierenstein, kann ich das ja auch gut mit dem Ultraschall untersuchen und sehen.
Wird die Ursache gefunden, geht es weiter mit einer gezielten Behandlung. Doch dann gibt es auf der anderen Seite auch Patienten, wo sich ein chronischer Schmerz einstellt. Wann spricht die Medizin von chronischen Schmerzen und was passiert da im Körper?
Also man sagt normalerweise, Schmerzen bis zu 6 Wochen gelten noch als akute Schmerzen, subakut, das heißt also schon halb chronisch, ist von der Definition her der Schmerz, wenn er die Hälfte der Tage innerhalb der 6 Monate der letzten aufgetreten ist. Und von chronischen Schmerzen spricht man, wenn sie länger als 6 Monate angehalten haben. Das Problem des chronischen Schmerzes ist eben, dass sich hier ein sogenanntes Schmerzgedächtnis entwickelt. Das heißt, durch den immer wieder auftretenden Schmerz wird der Nerv empfindlicher. Er reagiert schon bei kleinen sozusagen Reizen wie Berührung, Wärme oder Dehnung und löst dann schon Schmerzempfindungen aus. Das heißt, wir werden also immer empfindlicher und bekommen immer leichter Schmerzen, was dann eben auch dazu führt, dass chronische Schmerzpatienten immer weniger in der Lage sind, diese Schmerzen auch selbst durch ihr Verhalten zu beeinflussen. Es kommen natürlich dann andere Dinge dazu, Depressionen, Hilflosigkeit, man bewegt sich nicht mehr so, weil es wehtut, Immobilität und auch natürlich immer mehr Medikamente werden notwendig. Und das ist gerade das, was natürlich verhindert werden soll, beziehungsweise wo natürlich dann Handlungsbedarf besteht.
Mhm. Kann denn dem Schmerzgedächtnis vorgebeugt werden?
Also wissenschaftliche Medizin sagt, wir sollen gleich von Anfang an die Schmerzen adäquat behandeln und nicht zu sehr mit Schmerzmitteln sparen. Gerade eben auch die Opium- oder Morphium-Medikamente oder auch die davon abgeleiteten Medikamente. Es gibt ja heutzutage da eine ganze Reihe, die auch eigentlich kein Suchtpotenzial haben, verhindern eben die Ausbildung dieses Schmerzgedächtnisses. Auf der anderen Seite halte ich es persönlich auch immer ganz wichtig, dass man selbst aktiv etwas tut, um eben sozusagen diesen Schmerzen aus dem Weg zu gehen, um sie zu bessern, um nicht sozusagen in diese Hilflosigkeit und Passivität hineinzugeraten.
Bleiben wir mal jetzt schon bei den Möglichkeiten, wenn wir darüber sprechen, Leben mit Schmerz, was kann ich tun? Bleiben wir mal bei den Möglichkeiten, die ich eben selber für mich tun kann, gerade bei chronischen Schmerzen. Sie sagten eben, eine Dauerbehandlung vielleicht mit sogar Morphinen ist vielleicht unumgänglich, aber wie kann man auch trotzdem alternativ dem Körper behilflich sein?
Es kommt nun natürlich darauf an, was für ein Schmerz also vorhanden ist, was die Ursache ist. Wenn ich Gelenk- und Wirbelsäulenschmerzen habe, bieten sich natürlich Methoden aus der physikalischen Therapie an. Die wäre natürlich auch gerade, was Kneipp empfohlen hat, Wärme-Kältetherapie, eventuell auch entsprechende Wickelbehandlungen werden hier angezeigt. Dann natürlich auch Krankengymnastik zusammen mit einem entsprechend ausgebildeten Therapeuten, der einem dann zeigt, Fehlhaltungen zu vermeiden, der Muskelschwächen oder Muskelverspannungen ausgleichen kann. Nicht, dass wir hier also auf jeden Fall aktiv auch viel für uns tun können. Für viele chronisch schmerzkranke Patienten ist natürlich auch wichtig, dass die Psyche behandelt wird. Hier gibt es Einzeltherapie, es gibt auch Gruppentherapien, wobei gerade im Bereich dieser Therapien dem Erkennen und Vermeiden von Auslöse- und Verstärkermechanismen des Schmerzes eben die Hauptbedeutung zukommt. Also wir haben hier sehr viele moderne Methoden, wo wir helfen können.
Und Sie haben schon etwas angesprochen, nämlich dass Dauerschmerzpatienten für Sie es auch wichtig ist, dass sie innerlich stabilisiert werden, weil das ist eine Problematik, die viele, auch die uns zuhören, kennen aus ihrem eigenen Bekanntenkreis von sich selber, dass sie, wenn sie betroffen sind, es schwierig ist für Außenstehende, auch für Mediziner, das ernst zu nehmen, vielleicht sich selber nicht ernst zu nehmen. Und man weiß auch, man sucht ja immer nach den Ursachen des Schmerzes und einfach dann zu sagen, ja, das ist jetzt das Schmerzgedächtnis, das kann ja auch schon unbefriedigend sein. Sie sagen, Herr Dr. May, wichtig ist es, dass ein Schmerzpatient für sich selber aktiv wird. Was können da Wege dieser Aktivität auch sein, auch so innere Wege?
Der innere Weg ist natürlich, dass ich diese Krankheit natürlich irgendwo, ich bin ja auch Christ, annehme. Es bleibt einem ja häufig auch nichts anderes übrig, als dass man sagt, es ist jetzt so, ich muss jetzt sehen, wie ich da das Beste draus machen kann oder wie ich vielleicht auch mit dieser Krankheit wieder besser zurechtkomme oder auch Besserung erfahre. Das, was ich natürlich auch gerade bei Patienten, die natürlich dann psychisch auch verändert oder auch krank sind, erlebe, ist, dass sie dann eben selbst aktiv nicht mehr viel unternehmen, sagen, ich kann nichts tun, ich habe so viele Schmerzen. Und das ist natürlich eine ungünstige Situation. Man kann natürlich immer auch etwas für sich selbst tun, nicht? Man kann zu einem Therapeuten gehen, der einem hilft. Man kann sich vom Krankengymnasten behandeln lassen, man kann sich vom Psychologen beraten lassen, man kann auch in eine Gruppe gehen, wo also Patienten, die auch Schmerzen haben, sind und sehen, man ist nicht der Einzige, der hier so betroffen ist. Und gerade als Christ können wir natürlich auch unseren Herrn bitten, dass er uns hilft und uns vielleicht von dieser Krankheit befreit. Ich denke, es ist ganz wichtig, aktiv auch etwas zu tun und eben nicht zu sagen, ich kann jetzt nichts mehr für mich tun. Und die Therapeuten oder die Ärzte, wo ich war, die haben mir auch nicht helfen können. Das ist etwas, was ich leider auch immer wieder erlebe. Das heißt, man muss auch die Verantwortung für sich selber übernehmen. Man sollte eben schauen, dass man da wieder rauskommt aus sozusagen einer solchen Passivität oder auch Hilflosigkeit.
Die Passivität stellt sich natürlich schnell ein, wenn auch jede Bewegung wehtut. Sie regen an, trotz Schmerzen, trotzdem sich zu bewegen. Sie sind ja auch Facharzt nicht nur für innere Medizin, sondern auch für physikalische Medizin. Was bewirkt gerade Bewegung im Körper, im gerade auch Schmerz, dauerschmerzhaften Körper?
Es ist ja so, wir atmen sozusagen Sauerstoff ein und verbrennen Zucker im Körper zu Kohlensäure und Wasser. Und das ist ja unsere Energie. So gewinnen wir im Körper unsere Energie. Hier entstehen also Säuren, Kohlensäure. Die Kohlensäure muss abgeatmet werden. Jetzt, wenn wir uns nicht bewegen, bleibt sie im Körper drin. Und wir wissen, dass viele schmerzhafte Erkrankungen ja auch mit einer Übersäuerung einhergehen im Körper, nicht? Die Gicht ist eine typische Säurekrankheit, aber auch der Muskelkater geht mit Milchsäurestau im Muskel einher, nicht? Also man weiß, dass hier dieser Stoffwechsel auch eine große Rolle spielt. Auch die Müdigkeit und Schwäche und die wenige Energie ist natürlich dann stärker, wenn ich mich nicht bewege, wenn ich keinen Sport mache. Das heißt, man kann eben auch auf diese Weise etwas für sich tun, um eben seinen Stoffwechsel zu verbessern. Da gehört natürlich dann auch auch genügend Trinken dazu. Es gehört auch dazu, dass man sich eben adäquat ernährt und dass natürlich die Genussmittel da nicht irgendeine ungünstige Rolle spielen. Also letztlich ist es auch gerade, wenn man jetzt Naturheilverfahren mit einbringen möchte, wichtig, dass wir sozusagen mit Ernährung, Bewegung, auch mit der Atmung unsere Situation optimieren und verbessern. Und das ist natürlich auch ein ganz wesentlicher Schwerpunkt meiner Behandlung in meiner Praxis. Wir haben natürlich dann noch viele andere Methoden zur Verfügung, Akupunktur, die Neuraltherapie, also die Therapie mit örtlichen Betäubungsmitteln, wo man örtlich sozusagen den Schmerz beseitigen kann. Man kann auch schmerzerzeugende Stoffe, nicht? Das sind ja zum Beispiel Säuren im Stoffwechsel, in der Muskulatur, örtlich entfernen. Es gibt hier ganz altbewährte und sehr gute Methoden, zum Beispiel die Schröpfbehandlung, die seit Jahrtausenden gemacht wird und die ich auch sehr häufig in meiner Praxis durchführe. Auch der Blutegel ist hier noch eine altbewährte Methode bei Gelenkentzündungen zum Beispiel. Also es gibt da noch sehr viele Möglichkeiten, wo man eben auch aktiv hier helfen kann.
Bleiben wir noch mal bei der Blutegeltherapie. Was bewirkt diese Art von Therapie? Wie wird die angewandt?
Den Blutegel kriegt man aus Zuchtanstalten, sodass der also auf jeden Fall nicht, also mit Hepatitis-Viren, also Gelbsuchtviren oder AIDS-Erkrankungen oder irgend sowas infiziert ist. Den kriegen wir aus der Apotheke. Der Blutegel, wenn man ihn ansetzt, saugt er also Blut raus, entspricht einem kleinen Aderlass von ca. 20 bis 40 Milliliter. Durch die Blutegelwirkstoffe kommt es zu einer Entzündungshemmung und Verbesserung der Fließeigenschaften des Blutes, vor allem eben auch in den kleinen Adern der Endstrombahn, also ganz in den ganz feinen Kapillaren. Und bewährt ist die Behandlung bei Gelenkentzündung, nicht? Und zwar Knie- und Daumengrundgelenkserkrankung, ist hier auch eine wissenschaftliche Studie gerade erst gemacht worden in der Universität in Rostock. Auch bei diesen Tennisellenbogen ist es sehr bewährt oder auch natürlich bei Venenentzündungen, Thrombophlebitiden. Also wir haben da sehr gute Erfolge damit und gerade bei so chronischen Schmerzen in Gelenken, wenn es einzelne Gelenke ist, kann man das gut verwenden.
Leben mit Schmerz, unser Thema heute hier bei Radio Horeb. Was kann ich selber tun? Unser Gast ist Facharzt für innere Medizin und für physikalische Medizin. Zu seinen Schwerpunkten gehören auch Bewegung, Ernährung und auch naturheilkundliche Verfahren. was viele Menschen beschäftigt, die Dauerschmerzpatienten sind. Schmerzmedikamente, gerade Morphine, wirken sehr gut auf den Schmerz. Doch was sagen Sie auch als naturheilkundlich orientierter Arzt? Wie ist eine Dauermedikation mit Morphinen? Es gibt ja Morphinpflaster, es gibt ja verschiedene Verabreichungen. Wie ist das zu kombinieren mit Naturheilverfahren bzw. mit Eigenaktivität?
Es ist so, dass die Schmerztherapie ja letztlich auch zu einer, die mit Schmerzmedikamenten, zu einer Behandlungsfähigkeit, also mit anderen Methoden führen soll. Wenn ich so starke Schmerzen habe, dass ich mit dem Krankengymnasten gar nicht üben kann, dann ist es ja, kann er gar nicht behandeln. Das heißt also, ich muss auf jeden Fall Schmerzmittel nehmen, um überhaupt hier behandelbar zu werden. Wobei unser Ziel natürlich ist, dass diese stark wirksamen Mittel dann nicht als Dauermittel eingesetzt werden müssen. Sie haben ja auch starke Nebenwirkungen. Nicht Morphine machen Stuhlverstopfung, sie machen übel. Man kommt auch gerade bei den Dauerbehandlungen immer früher oder später dann dahin, dass dann der Patient sich entscheiden muss zwischen den Nebenwirkungen und den Wirkungen der Therapie. Das heißt also, er hat dann eben einfach auch eine deutlich reduzierte Lebensqualität durch die Nebenwirkungen, wenn er dann weniger Schmerzen mit den hochdosierten, also Morphinpräparaten hat. Wir wollen ja gerade durch diese naturkundliche zusätzliche Behandlung eben diesen Bedarf an Schmerzmitteln senken. Bei vielen ist es ja so, dass es nicht gelingt, die Mittel ganz abzusetzen, dass man gewisse Mittel weiter braucht, auch auf Dauer braucht. Aber da hängt es eben auch gerade von der Dosis ab, ob ich Nebenwirkungen bekomme oder nicht. Zum Beispiel bei, ich hatte es ja vorhin gerade angesprochen, dass eben Schmerzen auch mit Säure im Körper zu tun haben, nicht wie zum Beispiel bei der Gicht. Hier ist zum Beispiel eine einfache Methode, was man zu Hause machen kann, ist ein Basenbad. Man besorgt sich Kaisernatron in der Apotheke, nimmt drei große Esslöffel davon in das Badewasser hinein und macht dann ein Vollbad, so wie man es eben gut verträgt. Dann werden sozusagen saure Stoffwechselreste aus dem Körper in das Badewasser gehen, dadurch, dass der pH-Wert da anders ist. Damit haben viele schon eine Erleichterung, also gerade auch bei Schmerzen im Wirbelsäulen- und Gelenkbereich. Das wäre zum Beispiel eine Sache, die man gut selbst zu Hause machen kann.
Leben mit Schmerz, unser Thema heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme. Was kann ich tun? Dieser Frage gehen wir nach. Jeder, der Schmerzpatient ist, der unter Dauerschmerzen leidet, weiß, wie schwierig es ist, gerade wenn sich der Schmerz manifestiert hat, im Gehirn ein Stück weit festgelegt hat, in den Nervenzellen, wissen wir, dass es schwierig ist, dem Schmerz zu behandeln. Es ist wichtig, so sagt unser Gast, dass wir selber aktiv werden, dem Schmerz entgegenzuwirken, mit Hilfe auch vielleicht von Naturheilverfahren, von Bewegung. Und wir haben Sie jetzt gefragt, liebe Hörerinnen und Hörer, wie haben Sie gelernt, mit dem Schmerz zu leben? Und angerufen hat Frau Denzler aus dem Landkreis Bamberg. Grüße Gott.
Ich bin Denzler Böckebrach. Ich habe zwei schlimme Krankheiten. Ich habe Osteoporose und habe Paraneuropathie. Wisst ihr, das ist eine Nervenkrankheit. Mhm. Ja, und ich habe brennende Füße und die Hände kribbeln. Und ich habe die chinesische Behandlung im chinesischen Krankenhaus. Also es ist besser im Griff, aber kann schlecht mitleben. Und ich bin auch sehr nervös. Was kann ich dagegen tun?
Also die Osteoporose ist ja eine Knochenentkalkung, die eben dazu führt, dass ja dann die Wirbelkörper zusammensinken und man natürlich dadurch einen runden Rücken bekommt und sich nicht mehr so bewegen kann und eben auch Schmerzen in der Wirbelsäule bekommt. Ich weiß, ist es bei Ihnen in der Wirbelsäule aufgetreten?
Ja, das ist in der Wirbelsäule. Mhm. Ja.
Und die Polyneuropathie, das sind ja diese Nervenschmerzen durch Nervendegeneration. Ja. Wenn eben die Nervenhülle um die Nerven herum sich abbaut und dadurch dann die Nerven blank liegen. Man wird natürlich dann sehr stark schmerzempfindlich. Bei der Polyneuropathie gibt es natürlich diese, ich weiß nicht, was bisher gemacht wurde, es gibt die Möglichkeit, also Vitamin B1 und die Liponsäure zu nehmen zur Nervenregeneration. Und dann gibt es eben weiter, sonst von der schulmedizinischen Seite gibt es die Skeldikan und es gibt eben noch die Schmerzmittel, nicht?
Lyrica habe ich.
Lyrica, das ist dann auch, um die Psyche auszugleichen, das Lyrica, ne?
Ja.
Das ist ja eigentlich schon mal eine sehr gute Behandlung. Jetzt weiß ich nicht, sind die Füße warm, sind sie kalt?
Die brennen und kribbeln.
Die brennen und kribbeln. Das sind eben dann diese Nervenschmerzen, nicht?
Ja. Gut. Aber die Lyrica hat so viele Nebenwirkungen. Ich meine, teilweise kann ich schlecht reden und meine Stimme ist wie gelähmt.
Und die Osteoporose ist also eine Knochenentkalkung und man weiß ja eben heutzutage, dass natürlich der Knochen, der enthält ja sehr viel Calcium und Magnesiumapatit, das ist die Knochensubstanz, dass eben bei Stoffwechselübersäuerung chronischer Art eben auch der Knochen langsam entkalkt, natürlich auch durch hormonelle Einflüsse. Hier wäre eben zum Beispiel auch ein solches Basenbad, was ich vorhin angesprochen habe, ein Versuch, ob das Ihre Schmerzen lindert, dass Sie sich also ein Kaisernatron in der Apotheke besorgen und dann allerdings kein heißes Bad machen, wenn Sie die Füße, also die Temperatur da nicht richtig spüren, sondern es so machen, wie es eben angenehm ist. Und unter Umständen damit eben doch sich Erleichterung verschaffen können, während Sie natürlich diese Schmerzmittel und auch die Mittel gegen die Polyneuropathie weiternehmen. Haben Sie gegen die Osteoporose auch Medikamente, die Sie da einnehmen?
Habe ich auch. Ich nehme immer eine Kalk, D3.
Das Calcium und Vitamin D3, ja.
Ja.
Und auch Alendronsäure oder eine Spritze.
Ja.
Also das müsste man natürlich weitermachen. Bekommt sie auch krankengymnastische Behandlung? Oder?
Soll ich das absetzen? Ob ich das Lyrica absetzen soll, weil das so viele Nebenwirkungen hat?
Ich denke, das ist eine Frage, Herr Dr. May, der am besten mit dem behandelten Arzt zu besprechen ist. Aber womit wir schon weitergekommen sind, dass Sie sagen, eben das Natriumbad, dass das hilfreich ist.
So ein Basenbad könnten Sie machen. Sie sollten auch in die Osteoporose-Gruppe gehen. Da gibt es eine Gruppengymnastik, zahlt die Krankenkasse, nicht? Gerade auch, um aktiv zu bleiben. Das würde ich hier empfehlen, die Medikamente unbedingt alle weiternehmen. Und wenn Sie Lyrica schlecht vertragen, das haben Sie recht, Frau Bühler, müsste natürlich mit dem behandelten Arzt dann besprochen werden.
Und da sehen wir auch wieder ein Stück weit. Vielen Dank für Ihren Anruf, Frau Denzler. Wir wünschen Ihnen alles Gute und Gottes Segen. Es geht auch viel darum in der Schmerztherapie, dass man ausprobiert und für sich herausfindet, was tut meinem Körper gut. Und es geht auch, wenn ich es richtig verstanden habe, auch darum, immer wieder auch den Stoffwechsel anzuregen auf verschiedene Art und Weise. Frau Fett aus Bad Dürrheim, Sie sind die Nächste. Grüß Sie.
Ja, danke schön. Herr Doktor, ich habe also ein ganz schwieriges Stoffwechsel anscheinend, Problem mit Unterfunktion der Schilddrüse, Schwitzsyndrom, gestörte Magen-Darm-Funktion. Jetzt habe ich eine Stuhlprobe gemacht und da ist herausgekommen, dass ich 8 Einheiten basisch bin und nicht sauer und habe aber trotzdem alle die Symptome, die also da in den sauren Bereich passen würden. Ich habe ein Hitzegefühl, schwitze schon seit vielen Jahren und dann hat mir ein Arzt ein Silberpräparat gegeben, da war 1,7 statt 0,3 Grenzwert und seitdem ist alles aus der Balance. Jetzt habe ich nachdem ich also in Freiburg in der Uniklinik war, gekneipt habe, in Bad Wörishofen, wird immer schwieriger und ich habe einen subkutanen Schmerz unter der Haut. Ist statt der Hitze, die Hitze ist auch noch da und was die Dame vorher sagte, stimmt auch, die Füße brennen und sind auch thrombophlegitische Nachwirkungen, die Füße sind unten geschwollen. Also ich weiß bald nicht mehr, was ich machen soll, weil ich ja immer höre, dass der Säurehaushalt ist dann zu hoch. Und bei mir ist es eben das Basische. Ich habe also 8...
Frau Fett, vielleicht können wir hier den Herrn Dr. May schon mal zu Wort kommen lassen.
Ja, bitte, entschuldigen Sie, aber ich bin so fertig im Moment.
Ja, das glaube ich Ihnen.
Ja, also.
Also es ist ja so, dass natürlich der Stuhl sozusagen, pH-Wert war basisch. Und wenn der also zu basisch ist, ist das ein Hinweis auf Fäulnisvorgänge im sozusagen Dickdarm, dass eben Bakterien im Dickdarm, die Eiweiß verstoffwechseln, dann diesen Stuhl alkalisieren, nicht? Also so hängt es physiologisch zusammen. Diese sozusagen Eiweißverstoffwechselung, die hat im Körper Nachteile, weil dabei giftige Stoffe entstehen, die unter Umständen auch Schmerzen machen können. Also hier wäre natürlich wichtig, dass man diese Darmflora-Störung also behandelt. Da hat Ihnen ja sicher Herborn auch entsprechende Vorschläge gemacht.
Man hat mir Symbioflor empfohlen, das habe ich 3 Monate gemacht, das ist aber nicht besser. Und dann haben Sie noch, da wollte ich Sie fragen, Autovaccine empfohlen, soll ich das noch versuchen?
Ich meine, da kann ich Ihnen natürlich jetzt nur raten, dass Sie das mal machen, was da empfohlen wurde, weil ich Sie jetzt zu wenig kenne. Dieser subkutane Schmerz, auch die Wassereinlagerungen.
Das müssen Sie vielleicht nochmal auf Deutsch sagen, was das heißt, subkutaner Schmerz,
also ein
bitte.
Schmerz unter der Haut. Ich weiß nicht, hat man da Fibromyalgie oder irgend sowas diagnostiziert?
Das denke ich allmählich, dass man das noch nachsuchen, weil ich das schon gehört habe. Fibromyalgie, das ist also, das Gewebe ist dann entzündet.
Nicht? Und diese erhöhte Schweißneigung und auch die Wassereinlagerungen würden eben natürlich dazu passen, dass hier sozusagen aus dem Darm ungünstige Stoffe in den Körper gelangen, die dann eben diese Beschwerden auch möglicherweise verursachen. Aber das Ganze ist natürlich doch sehr unklar für mich jetzt auch, so wie Sie es schildern.
Ja, aber wo konnte ich denn mal Hilfe finden? Stationär oder so? Haben Sie da eine Vorstellung?
Also es gibt natürlich Kliniken, die Schmerztherapien stationär machen. Wir haben ja bei uns auch eine in der Nähe. Das wäre jetzt also hier gerade am Ort die Klinik Enzensberg, aber es gibt natürlich viele andere Kliniken, die auch Schmerztherapie stationär durchführen. Man muss da entsprechende natürlich Voraussetzungen für eine Klinikbehandlung haben. Die können Sie aber auch über das Internet, diesen Schmerzfragebogen von der Deutschen Gesellschaft für Schmerztherapie, also DGESS, gibt es einen Schmerzfragebogen. Den muss man sich dann besorgen, ausfüllen und damit könnte man dann auch dort stationär zur Behandlung gehen.
Aber das ist doch sicherlich üblich, Herr Dr. May, dass das auch in Absprache mit dem behandelnden Arzt und mit der Krankenkasse geschehen muss, dass jede Krankenkasse auch Kliniken hat, mit denen sie zusammenarbeitet und dann automatisch, wenn der Antrag gestellt wird für eine Schmerztherapie in einer Klinik, dass dann der Patient auch den Fragebogen bekommt.
Sicher, da haben Sie völlig recht, das habe ich jetzt vielleicht ein bisschen ungünstig ausgedrückt.
Mhm.
Das sollte natürlich mit den behandelnden Ärzten zusammen abgestimmt werden. Ich weiß ja nicht, wie weit Sie ambulant jetzt schon bei einem Schmerztherapeuten waren. Normalerweise wird die Krankenkasse natürlich auch eine Klinik-Schmerztherapie erst dann genehmigen, wenn man ambulant schon beim Schmerztherapeuten war und es also nicht ausreichend behandelt werden konnte, ambulant. Sie haben ja gesagt, sie war schon in Freiburg in der Uniklinik gewesen. Also ich denke, sie war natürlich da schon bei verschiedenen Behandlern jetzt gewesen.
Frau Fett, wir wünschen Ihnen alles, alles Gute, ja, Gottes reichen Segen.
Ich weiß jetzt nicht, wo ich anfangen soll. Also ich habe auch zu viel eine Lymphdrüsenschwellung. Mhm. Und da habe ich schon an die Völdi-Klinik. Wäre das nichts? Völdi-Klinik, die machen ja diese Lymphdrainagen und dass die da weiterkommen, ich weiß es nicht.
Also die Völdi-Klinik ist für Lymphödeme zuständig.
Ja.
Wenn Sie jetzt an Lymphödemen leiden, würde die Völdi-Klinik richtig sein.
Ja,
wenn Sie ein chronisches Schmerzsyndrom haben, dann sollten Sie in eine Schmerzklinik gehen.
Das ist eben beides, nicht?
Frau Fett, ich habe den Eindruck, wir kommen hier nicht weiter.
Nein,
tut mir leid, auch wenn es einfach dann nicht erschöpfend hier in einer Radiosendung, kann es einfach nicht erschöpfend behandelt werden. Ich denke, die Rücksprache muss erfolgen mit den Fachärzten, mit den behandelnden Ärzten letztendlich. Wir können hier in den Gesundheitssendungen bei Radio Horeb Anregungen geben, neue Ideen, Mut machen, das möchten wir. Aus München hat uns eine Hörerin erreicht. Grüße Gott.
Guten Tag. Ich hätte bitte eine Frage zum Morbus Sudeck. Das ist wohl eine chronische Knieentzündung, die einen Freund von mir über Jahre hinweg bettlägerig gemacht hat und auf Lebenszeit praktisch arbeitsunfähig. Können Sie sagen, woher sowas kommt? Warum der Körper das nicht ausheilt und wie man es erleichtern kann und ob eventuell Borrelien das ausgelöst haben könnten. Ich habe danach noch eine kurze zweite Frage, bitte.
Also der Morbus Sudeck ist ja eine Atrophie des Gewebes, die nach Verletzungen auftritt. Das hat also mit Borrelien nichts zu tun. Und es gibt da mehrere Stadien beim Morbus Sudeck. Und eben wenn das natürlich das chronische dritte Stadium erreicht, kommt es zu einer Gewebsatrophie, die dann auch häufig zu einer wo dann eben auch unter Umständen eine Behinderung zurückbleibt. Die Therapie ist im Wesentlichen hier eine physikalische Therapie. Das heißt, dass man eben mit Hilfe von Krankengymnastik, Wärme-, Kältetherapie und diesen Methoden behandelt.
Ich weiß jetzt in dem Fall überhaupt nicht von einer Verletzung. Das ist seltsam.
Ja gut, ich kenne jetzt natürlich auch den Patienten nicht. Also üblicherweise tritt der Sudeck infolge eines Traumas auf. Mhm. Dass er ohne Trauma auftritt, ist mir eigentlich auch nicht bekannt.
Aha, aber es ist eine chronische Entzündung oder kann dahin...
Es ist eine chronische Entzündung, die eben dann zu einem sozusagen Schwund des Gewebes führt, auch des Knochens führt und letztlich also dann konservativ behandelt werden muss und unter Umständen eben auch zu einer Behinderung führen kann, wenn das eben chronisch wird.
Und das ist dann der Grund, wenn Sie sagen, das dritte Stadium ist erreicht und chronisch, dass es dann nicht mehr verbesserbar ist, außer erleichterbar. Also heilbar.
Ja gut, wie weit eben die Muskulatur wieder auftrainierbar ist und die Funktionen wieder also regenerierbar sind, das muss man im Einzelfall natürlich entscheiden.
Mhm. Okay. Darf ich dann noch eine zweite Frage stellen? Das ist jetzt in eigener Sache, da geht es um eine Schmerzmittelunverträglichkeit, also praktisch mit Umkehrwirkungen und Schmerzverstärkungssyndrom verbunden. Gibt es trotzdem, wenn man sowas hat, und zwar schon seit der Kindheit, Schmerzmittel, die man aus Ihrer Erfahrung vertragen könnte?
Da müssten Sie mir jetzt erst einmal sagen, welches Mittel Sie nicht vertragen.
Alle. Also ist egal, also die gängigen, so was gibt es da alles? Buscopan, Paracetamol, Sie wissen das besser, Aspirin, alles. Ich reagiere auf alles mit Erbrechen und wie gesagt einem verstärkten Schmerz, auf Krämpfe bezogen.
Krämpfe also eine Unverträglichkeit auf alle Mittel ist mir also bisher nicht bekannt, dass also hierfür sozusagen irgendein Äquivalent, was man also naturwissenschaftlich kennt, vorhanden wäre. Das kann ich Ihnen jetzt also nicht beantworten. Normalerweise gibt es verschiedene Ansatzpunkte der Schmerzmittel. Es gibt Schmerzmittel, die peripher wirken. Das wäre zum Beispiel Voltaren, also Diclofenac.
Solche Dinge habe ich
auch. Oder eben auch Nobalgin, die mehr auf die Weichteile wirken. Also das wäre Metamizol. Dass also jemand beides jetzt nicht verträgt, zum Beispiel diese beiden Schmerzmittel, das ist also mir auch eigentlich nicht bekannt. Paracetamol wirkt auch peripher und wir hatten einen ganz anderen Ansatzpunkt. Und die Opiate, also die dann zentral wirken, haben ja wieder einen anderen Ansatzpunkt. Also dass jemand das alles nicht verträgt, da würde ich sagen, da müssen Sie sich sicher mit einem speziellen Schmerztherapeuten dann drüber unterhalten.
Sind jetzt in diesen klassischen herkömmlichen Schmerzmitteln Opiate oder Morphin enthalten? Also macht es Sinn, wenn ich sowas mal ausprobiere?
Wie gesagt, da würde ich Sie eben bitten, dass Sie sich mit einem Spezialisten zusammensetzen und das mit ihm zusammen dann ausprobieren, wenn Sie solche Unverträglichkeiten haben.
Und wäre das auch wieder ein Fall vielleicht für die Naturheilkunde, dass eben die Magen-Darm-Flora angegriffen ist und deswegen diese Mittel, diese Wirkstoffe, muss man ja sagen, nicht vertragen werden?
Ich vermute, dass bei mir eine MCS der Grund ist oder MSC, so rum glaube ich heißt.
Also die MCS, man sagt ja multiple Chemikaliensensibilität, ist ja eine letztlich auch eine Situation, wo man gegenüber allen möglichen Stoffen plötzlich überempfindlich geworden ist.
Genau.
Meistens spielen hier natürlich auch, wie Frau Bühler jetzt schon sagte, Störungen im Magen-Darm-Trakt eine Rolle, dass da eben auch Unverträglichkeiten und Allergien dazu führen, dass die Medikamente dann auch möglicherweise schlecht oder nicht vertragen werden. Ich meine, der naturkundliche Arzt wird natürlich in solchen Fällen immer Kneipptherapie, Akupunktur und sowas als erstes mal einsetzen, also nicht medikamentöse Maßnahmen. Aber es ist natürlich die Frage, ob ihnen damit geholfen werden kann. Man müsste natürlich die Ursache dieser MCS oder dieser Überempfindlichkeiten versuchen abzuklären.
Gut, ich denke, da sind wir jetzt so am Ende angekommen von dem, was wir jetzt klären können.
Ich bedanke mich.
Alles Gute für Sie, für Gott. Auf Wiederhören. Aus München gehen wir jetzt mit unserer Aufmerksamkeit nach Ankum. Dort ist Frau Fechler am Telefon. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Frau Böhler. Grüß Gott, Herr Dr. May. Grüß Gott, alle Hörer. Ich habe eine kleine Frage, wenn man Übersäuerung feststellen will und keine Badewanne hat, ob ich übersäuert bin wegen der Schmerzen, bestimmter Schmerzen, wie kann man das
also
feststellen?
Mit dem Basenbad kann man das ja auch nicht feststellen. Also da müsste man.
Ach so, es wird nur entsäuert.
Da wird nur der Körper sozusagen nach außen entsäuert.
Mhm.
Oder es gehen eben einfach saure Äquivalente aus dem Körper raus.
Ja.
Ne? Jetzt, es ist so, der Säurebasenhaushalt wird in der Schulmedizin eigentlich nur auf der Intensivstation bestimmt. Wenn man also dort diese Blutgaswerte bestimmt. Und dabei wird auch nicht sozusagen erfasst, ob jetzt die Zellen übersäuert sind, also die sozusagen im Stoffwechsel, die metabolische Übersäuerung, die wird also nicht richtig erfasst, sondern es wird eigentlich nur das erfasst, was im Blut ist und ob sozusagen hier eine Sauerstoffschuld oder auch eine Übersäuerung, wie man sie ja zum Beispiel bei schweren, also Herzinfarkt oder Schlaganfall dann finden, ob sowas vorliegt, nicht? Oder beim Asthmaanfall, wo eben dann der Sauerstoff runtergeht und die sozusagen Kohlensäure rauf und die Übersäuerung im Körper dann zunimmt. Die metabolische Azidose, also der Stoff, die Stoffwechselübersäuerung, ist nur schwer zu messen. Es gibt hier aber eine relativ einfache Methode, die allerdings nicht sozusagen hundertprozentig genau ist. Sie können sich einen pH-Streifen, also einen Säuremessstreifen in der Apotheke besorgen und damit den also sozusagen die Ausscheidung, den Harn-pH messen. Normalerweise ist der Harn-pH nach der Nacht morgens sauer. Das heißt, da ist er dann bei 5. Und wenn wir uns jetzt gesund ernähren, dann sollte er nach dem Mittagessen und nach dem Abendessen sollte er dann eher basisch sein. Das heißt, dass eben unsere Ausscheidung mal sauer ist, mal basisch. Das zeigt an, die Säure, der Säure-Basen-Haushalt ist im Gleichgewicht, der Körper reguliert. Wenn das jetzt immer im sauren Bereich ist, dann haben wir eine Übersäuerung, weil eben sozusagen dauernd Säuren ausgeschieden werden, weil der Stoffwechsel übersäuert ist. Nicht? Also so hat man eine gewisse Möglichkeit, das zu messen. Es gibt ja auch, können sich in der Apotheke beraten lassen, natürlich auch Basenpräparate, wo dann gleich dieser pH-Messstreifen beiliegt, sodass man das dann entsprechend machen kann. Das sind dann auch Anleitungen dabei.
Und dagegen soll man dann mit viel Grün arbeiten, oder? Also ich meine jetzt Gemüsepflanzen oder sowas, was man nicht genügend tut.
Also
könnte das sein?
Man sagt, der basische Kost ist also mehr die grüne Kost,
aha,
weil eben die Obst und Gemüse im Körper sozusagen dann zu Wasser und die Kohlenhydrate eben zu CO2 verbrannt werden, während also das Eiweiß ja unter anderem als Stoffwechselrest dann die Harnsäure hat und eben mehr saure Stoffwechselreste übrig bleiben, nicht?
Okay.
Hierzu muss man sagen, die Atmung spielt also im Säurehaushalt, im Säurebasenhaushalt im Körper zu 75% sozusagen eine Rolle. Das heißt, 75% unseres Säurebasenhaushalts wird über die Atmung geregelt und nur 25% über die Nahrung. Das heißt, grünes Gemüse und Entsäuern über richtige Ernährung ist natürlich gut, aber es ist nur ein Viertel dessen, was also hier eine Rolle, was hier im Körper den Stoffwechsel betrifft. Ne?
Also dann Bewegung, weil mir dann besser.
Bewegung atmen, ist hier wichtiger, ja. Also man sollte als erstes immer mehr sich mehr bewegen und auch unter Umständen mehr trinken, wenn man nicht genügend trinkt. Das ist effektiver.
Ja, die neueste Erkenntnis, ich habe zufällig gesehen bei einer medizinischen Sendung, heißt ja jetzt auch, das braucht nicht so viel Wasser, es belastet nur Herz und auch Nieren. 1,5 Liter am Tag genügen, das ist wieder das Neueste. Das werden Sie wahrscheinlich jetzt nicht bestätigen, aber also das schwankt ja immer. Die Erkenntnisse, ja, die werden ja oft auch so ein bisschen durcheinander geworfen. Ich wünsche Ihnen einen guten, gesegneten Tag. Tschüss.
Wiederhören.
Frau Fechler, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Wollen Sie noch was zum Trinken dazu sagen? Weil in der Tat Herzpatienten müssen mit ihrem Arzt und auch Nierenpatienten müssen mit ihrem Arzt abklären, was für sie nun die geeignete Wassermenge ist.
Wenn jemand eine Herzschwäche hat, also eine Herzpumpschwäche, dann sollte in der Tat die Trinkmenge also eingeschränkt oder vielmehr nicht zu viel sein. Man sagt dann normalerweise, 1 bis 1,5, maximal 2 Liter sollte man dann die Trinkmenge begrenzen. Das hängt natürlich auch vom Körpergewicht ab, ob jemand jetzt 50 oder 100 Kilo wiegt. Üblicherweise ist es auch gerade, wenn ich Sport mache, wenn ich mich mehr körperlich bewege, brauche ich mehr Flüssigkeit, sollte man also eigentlich eher mehr trinken. Die Niereninsuffizienz führt eigentlich nicht zu einer Einschränkung der Trinkmenge, erst wenn sie weit fortgeschritten ist. Also gerade auch Patienten, die Diabetes haben, die dann schon eine Niereninsuffizienz Grad 2, Grad 3 haben, sollten viel trinken. Da braucht man nicht die Trinkmenge einzuschränken. Erst wenn das also noch weiter fortschreitet und der Körper also gar nicht mehr richtig ausscheidet, aber da geht es dann eigentlich schon Richtung Dialyse, müsste man die Trinkmenge begrenzen.
Nehmen wir noch eine letzte Hörerin für heute auf Sendung. Grüß Sie Gott. Hallo, Sie rufen uns aus der Gegend von Ulm an. Hallo.
Ja, grüß Gott. Ich hätte eine Frage. Ich habe letzte Woche erfahren, dass ich eine Fruktoseintoleranz habe und habe einfach oft kolikartige Schmerzen und viel Durchfälle. Was können Sie mir raten?
Ja gut, die Fruktose, also es gibt die angeborene Fruktoseintoleranz, wo man eben sehr streng fruktosehaltige Nahrungsmittel meiden muss. Und es gibt die sogenannte Fruktose-Malabsorption. Das heißt, die Fruktose wird nicht richtig aus dem Darm aufgenommen.
Ich glaube, ich habe das Zweitere.
Das ist auch das wesentlich Häufigere. Es haben ungefähr 20% der Bevölkerung, sagt man, haben diese Fruktose-Malabsorption, was auch daran liegt, dass eben die Fruktose der süßeste Zucker ist und das also viel mehr heutzutage verzehrt wird als früher. Nicht? Es ist so, Fructose wird zusammen mit dem Traubenzucker, mit Glucose schneller aufgenommen aus dem Darm, sodass dann also weniger Beschwerden auftreten. Insofern empfiehlt man den Haushaltszucker zum Beispiel immer mit Traubenzucker zu strecken, weil er dann also besser vertragen wird. Süßstoff, also Sorbit, verstärkt die Fructoseunverträglichkeit, sollte man unbedingt weglassen, nicht? Mhm. Es gibt hier natürlich Kochbücher und Sie sollten eben die Fructose einschränken in Ihrer Nahrung. Die Verträglichkeit, wie viel Fructose von Ihnen vertragen wird, ohne dass es Bauchkrämpfe oder Durchfälle gibt, ist unterschiedlich, immer individuell. Das muss man selber austesten. Ich würde Ihnen raten, ich weiß, wenn das festgestellt wurde, haben Sie ja sicher auch von Ihrem Arzt oder von demjenigen, der es festgestellt hat, eine Empfehlung bekommen. Die Krankenkassen machen ja auch eine Ernährungsberatung. Das wird, ich weiß nicht, bei welcher Kasse Sie sind, wird ja auch zum Teil zu 100% von den Krankenkassen übernommen. Ich würde also empfehlen, dass Sie zu so einer Ernährungsberatung gehen, sich dort genauer beraten lassen und dann eben auch natürlich Ihre Ernährung entsprechend umstellen.
Mhm. Können Sie was zum alkoholfreien Bier sagen? Wirkt das auch irgendwie?
Ja, da müsste man eben auch schauen, negativ, ob Fructose drinnen ist. Also gerade das alkoholfreie Bier, das enthält auch viele Stoffe, die manche nicht so vertragen. Mhm. Muss man eben individuell auch sehen, ob das, also erstens mal 1,5% Alkohol ist, glaube ich, oder 0,5% ist auch drinnen im alkoholfreien. Also ganz frei ist es nicht von Alkohol. Mhm. Mhm. Und es sind eben eine ganze Reihe Stoffe drinnen. Da muss man eben sehen, ob man das dann verträgt. Das verträgt auch nicht jeder, ne?
Aber wenn die kolikartigen Schmerzen so stark sind, gibt es da etwas, das Sie nehmen können, dass das jetzt im Augenblick dann einfach so ein bisschen abschwächt?
Ja gut, da würde ich eben natürlich dann entweder, dass Sie Buscopan nehmen, das ist ja ein schulmedizinisches Mittel, Scopolamin, was eben den Darm entkrampft. Man kann natürlich homöopathisch auch Colocynthis oder eben andere Mittel biologisch nehmen. Aber wichtig wäre natürlich, dass Sie die Nahrungsmittel, die diese Bauchkrämpfe verursachen, meiden. Dann kriegen Sie das ja gar nicht erst.
Mhm. Okay, also ich habe es jetzt auch vor einer Woche versucht, aber diese Woche hat jetzt einfach noch nichts.
Ich denke, da wäre es dann sinnvoll, dass Sie zur Ernährungsberatung gehen und sich dann nochmal gezielt beraten lassen.
Gut, wunderbar. Vielen Dank.
Bitte, bitte.
Vielen Dank. Gottes Segen.
Danke. Ja,
das war eine Hörerin aus dem Raum Ulm. Und so sind wir jetzt auch schon am Ende unserer Sendung. Leben mit Schmerzen, was kann ich tun? Herr Dr. May, noch abschließend Ihr Resümee auch zu den Höreranrufen.
Gut, wir hatten jetzt eigentlich noch nicht so über die Krankenhaus- oder Klinikbehandlung in einer Schmerzklinik gesprochen. Es ist ja so, dass Schmerzen, auch gerade chronische Schmerzen, heute als psychophysisches Gesamtereignis aufgefasst werden. Das heißt, an der Schmerzentstehung und auch an der Aufrechterhaltung sind neben körperlichen auch verhaltensmäßige und auch wahrnehmungsmäßige und soziale Komponenten beteiligt. Das heißt, wenn eben mal eine richtig chronische Schmerzkrankheit da ist, ist eben doch häufig eine Schmerztherapie in einer Klinik, die eben dann mit allen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten an diese Krankheit herangeht, erforderlich und eben auch den Betroffenen hilft, sozusagen zu erkennen, was löst bei ihm die Schmerzen aus, vielleicht auch unbewusst, was kann er tun, damit er eben diese Auslöser meidet. Vielleicht gibt es ja auch sozusagen im Beruf oder zu Hause oder sonst wo eben Faktoren, die hier ungünstig sind, also dass man eben rundum diese Dinge angeht und natürlich auch psychisch stabilisiert wird und psychische Probleme hier mit behandelt werden. Wichtig ist für meine Begriffe, dass man eben gerade, wenn man eine solche Krankheit hat, auch selbst aktiv dran geht, diese Krankheit wieder zu bessern beziehungsweise sich davon zu befreien und dass man eben nicht sagt, es kann mir doch keiner helfen, ich habe nur Schmerzen und ich kann mich auch gar nicht mehr bewegen und es wird nicht mehr besser, sondern man muss eben einfach sehen, dass man auch aktiv dran geht, sich helfen zu lassen und auch sich zu helfen.
Aktiv dran gehen, sich helfen zu lassen und sich selber zu helfen. Da braucht man Mut dazu, Herr May. Da braucht man einfach auch ein gewisses Vertrauen. Das kennen Sie sicherlich auch aus Ihrer Praxis, dass einfach manch ein Hörer oder manch ein Patient einfach das Vertrauen auch verliert. Und das haben wir bei einigen Anrufen auch erlebt, dann sich einfach nur noch fragt, ja, was kann ich tun? Ich halte auch den Schmerz einfach nicht mehr aus.
Ja gut, ich denke, wir als Christen haben wir ja immer noch einen Herrn über uns, an den wir uns auch wenden können, wenn wir eben mit unseren Mitmenschen unzufrieden sind oder da auch momentan keine Hilfe bekommen. Ich denke, man sollte immer versuchen, trotzdem die Hoffnung nicht aufzugeben, weiter zu suchen, ob man nicht den Therapeuten, den Helfer findet, der einem hilft und eben gerade sich auch weiter eben aktiv bemühen, dass es besser wird. Ich erlebe es gerade auch immer wieder bei dem einen oder anderen Patienten, dass er selbst sich eben dazu nicht mehr irgendwo in der Lage sieht, aber dazu sind wir ja auch gerade als Ärzte und Therapeuten dann da, dass wir ihm dann helfen und ihm wieder ihn von seinen Schmerzen wenigstens teilweise befreien und ihn auch psychisch wieder aufrichten. Und ich denke auch gerade, wenn man im Glauben steht, ist es eine ganz große Hilfe, an der man sich immer wieder festhalten kann und wo man sich auch immer wieder aufgerichtet fühlt. Also mir geht es jedenfalls auch so.
Vielen Dank, Herr Dr. May, dass Sie uns für diese Sendung und auch für die Fragen unserer Hörer zur Verfügung standen. Herzlichen Dank. Alles Gute für Sie. Auf Wiederhören.
Vielen Dank. Wiederhören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben die Möglichkeit, die Sendung noch einmal zu hören, indem Sie sich eine CD bestellen bei unseren Kollegen vom CD-Dienst. Die Rufnummer 0700 7525 7520. Wir stellen die Sendung auch im Internet als Podcast zur Verfügung. Horeb.org, das ist unsere Homepage. Für heute, liebe Hörerinnen und Hörer, darf ich mich von der Lebenshilfe von Ihnen verabschieden. Haben Sie noch einen guten Tag. Behüt Sie Gott.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615 515. Ich wiederhole, 7615 515, Bankleitzahl 750 903 00 750 03 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.